Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ist ja schön, wenn man immer wieder eingeladen wird. Und ich bin auch gerne hierher gekommen. Der Predigttext steht in Johannesevangelium Kapitel 2. Ich muss nur dazu sagen, ich bin etwas erkältet. Falls mich jemand nicht gut versteht, gleich Bescheid sagen. Dann versuche ich etwas lauter zu reden oder wir drehen das Mikro etwas weiter auf. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit eingeladen. Und da es an Wein gebrach, also da der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Frau, was geht's dich an, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge, gesetzt nach der Sitte der jüdischen Reinigung, und es gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihm: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als es aber der Speisemeister kostete, den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie alle betrunken sind, alsdann den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis hierher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, Herr Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt Ohren und Herzen öffnest, denn deine Schafe hören deine Stimme und sie folgen dir und du gibst ihnen das ewige Leben. Amen. Ja, ich lese jeden Mittwoch christliche Hefte mit verschiedenen Themen, was es alles so gibt. Also es fängt an vom Idea-Spektrum. Es sind auch manchmal sehr schöne Artikel drin, manchmal auch weniger schöne, aber da muss man halt ein bisschen aussortieren. Dann kriege ich hier das Hessen-Nassauische Kirchenblatt Evangelisches Frankfurt. Dann gibt es noch von anderen Werken das Medienmagazin und so weiter und so fort. Und dort stoße ich immer wieder auf Formulierungen, die ziehen sich wie ein roter Faden durch sämtliche Veröffentlichungen. Und das sind Formulierungen, die beginnen mit man sollte oder es müsste. Man sollte doch mal wieder dieses oder jenes tun. Die Kirchen sollten doch mal wieder offen sein und auf die Leute zugehen. Man sollte mal wieder etwas mehr von seinem Glauben auch im Alltag erzählen. Man müsste die Gottesdienstformen ändern, damit sich dann auch vielleicht säkularisierte Zeitgenossen etwas mehr angesprochen fühlen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Formulierungen. Ich empfinde immer einen riesigen Druck, obwohl ich jetzt nicht in verantwortlicher Leitung stehe. Aber was macht das dann mit Leuten, die verantwortlich sind für Gottesdienstgestaltungen, für die Art und Weise, wie sich Gemeinde präsentiert, wenn sie dauernd konfrontiert werden mit man sollte, man müsste endlich mal dieses oder jenes tun und das andere müsste man lassen. Das Neueste, was ich jetzt gelesen habe, man müsste den Sonntagsmorgensgottesdienst mal abschaffen und unter der Woche oder samstagsabends Gottesdienste anbieten. Ja, dann wäre wahrscheinlich was los, wenn sonntags morgens kein Gottesdienst mehr stattfindet. Samstags abends werden die Massen ja strömen. Also ich kenne Gemeinden, die machen samstags abends Gottesdienste, die Massen strömen da aber auch nicht hin. Und dann las ich einen Satz und den habe ich mir sofort behalten. Ich musste ihn nicht mehr auswendig lernen. Jemand, ich weiß gar nicht mehr genau wer, der sagte: Das einzig Attraktive, was Gemeinden und Kirchen haben, sind nicht Musik, obwohl das auch zum Teil gar nicht so schlecht ist. Es sind nicht die coolen Sprüche der Prediger, die kriegst du woanders bei den Comedians vielleicht noch ein bisschen lockerer. Es sind auch nicht die Unterhaltungsprogramme und Konzerte. Hier im Rhein-Main-Gebiet kannst du jeden Abend, jeden Tag irgendwo hingehen, wo Unterhaltungsprogramm und Musik auf professionellem Niveau angeboten wird. Fahr nur nach Frankfurt in die Alte Oper. Nein, er sagte, das Attraktivste oder man kann sogar sagen, das einzig Attraktive, das Gemeinden haben, ist nichts anderes als Jesus Christus selbst. Und dann dachte ich, das hat es genau auf den Kopf getroffen. Ich komme nicht sonntags morgens in den Gottesdienst, um ein Unterhaltungsprogramm zu sehen. Auch wenn ich natürlich schön finde, wenn die Gottesdienste gut vorbereitet sind. Ich komme auch nicht, um Musik zu hören, obwohl die Lieder zum Teil auch sehr, sehr schön sind, sondern um Jesus Christus zu begegnen. Und Jesus Christus ist auch das einzig Attraktive in der Bibel. Wenn man Jesus Christus aus der Bibel herausnehmen würde, naja, was bleibt übrig? Vielleicht ein paar Sprüche Salomos. Alles ist eitel, nichts Neues unter der Sonne. Aber dann wäre es auch nicht wert, dass man sich damit beschäftigt. Und Johannes, im Johannesevangelium, der hat ein ganz besonderes Evangelium geschrieben. Vermutlich kannte er die drei ersten Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, sicher das Markus-Evangelium. Und er hat nochmal ein ganz eigenes Evangelium geschrieben. Und bei ihm steht ganz im Zentrum Jesus Christus, der menschgewordene Gott. Er beginnt sein Evangelium nicht zufällig mit den Worten im Anfang. Das ist kein Zufall. Denn die Bibel beginnt mit den Worten im Anfang. Und wenn er weiterschreibt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dann ist das auch kein Zufall, dass er ausgerechnet Jesus das Wort nennt. Denn im ersten Kapitel der Bibel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das heißt, das Wort, mit dem Gott die ganze Welt, die sichtbare und die unsichtbare Welt, ins Dasein gerufen hat, ist Jesus Christus. Da muss man sich mal festhalten. Der Mensch Jesus, der auf der Erde war, ist derjenige, der durch den die ganze Universum, dunkle Materie inklusive, geschaffen wurde. Derselbe war im Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Worin hat das Universum seinen Ursprung? Man könnte sagen im Urknall. Wo hat der Urknall seinen Ursprung? Ja, dann kommt man immer weiter in Paralleluniversen oder sonstige Spekulationen. Laut Johannes hat das Universum seinen Ursprung in der grundlosen Liebe Gottes, in Jesus Christus. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und ich habe die Einleitung deshalb so etwas ausführlicher, weil man die Wundergeschichten, Johannes erzählt 7 Wundergeschichten. Es gab noch mehr Wunder Jesu, aber Johannes hat diese Zahl 7, das ist so eine Zahl, die taucht immer wieder bei Johannes auf. Das ist so eine Zahl der Vollständigkeit, wie die 7 Tage der Schöpfung. Diese Wunder Jesu bei Johannes, auch bei den anderen Evangelisten, sind keineswegs irgendwelche Spektakel zur Unterhaltung der Massen, wo Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden, wie hier bei dem Weinwunder. Die Frage ist eigentlich gar nicht, wie macht Jesus das, dass aus Wein auf einmal plötzlich aus Wasser plötzlich Wein wird, sondern die Frage ist, wer ist derjenige, der diese Zeichen vollbringt? Bei Johannes sind die Wunder immer Zeichen, die auf Jesus Christus hinweisen. Und deshalb ist die Frage nicht, wie passiert das, sondern wer ist derjenige, der das tut? Und dann habe ich kein Problem mehr, das zu glauben, dass es auch historisch passiert ist. Denn wenn Jesus der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist, dann habe ich kein Problem mit zu glauben, dass er aus Wasser Wein machen kann. Und vielmehr noch, das siebte und größte Zeichen, das er getan hat, ist einen Menschen, der 4 Tage tot war, dessen Leib schon in Verwesung begriffen war, der schon beerdigt war, mit seinem Namen aus dem Grab herauszurufen. Wenn der Karl Otto mir erzählt hätte, ich habe letzte Woche einen, der schon beerdigt ist, wieder rausgerufen, würde ich kein Wort davon glauben. Aber hier heißt es, Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der Schöpfer Himmels und der Erden, der ruft und es geschieht. Und so ist das hier auch in der Hochzeit zu Kana. Es ist ein Zeichen und es heißt in Vers 11, er offenbarte seine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, das heißt, er offenbarte seine göttliche Natur. Herrlichkeit offenbaren heißt Jesus, der Mensch, der da rumläuft und begrenzt ist, offenbart in diesem Zeichen, wer er in Wahrheit ist, nämlich Gott selbst. Jetzt die Auslegung, ich habe ja hier 20 Minuten. Ich könnte jetzt natürlich, man könnte ganze Bibelwochen über diesen Vers, über diese Geschichte halten. Ich habe nur 3 kurze Teile. Ich sage es deshalb, dass jeder weiß, wann es fertig ist. Er offenbart seine Herrlichkeit. Erstens, wo, zweitens, wie und drittens, wann offenbarte er seine Herrlichkeit? Zunächst mal, wo hat er seine Herrlichkeit offenbart? Und man kann sofort sagen, ja klar, auf einer Hochzeit. Das steht ja am Anfang gleich da. Auf der Hochzeit hat er seine Herrlichkeit offenbart. Und da ist doch zunächst mal ganz schön, dass Jesus seine Herrlichkeit auf der Hochzeit, also einer hohen Zeit des Lebens, offenbart hat. Ich weiß, dass die meisten Menschen fragen nach Gott und nach Jesus eigentlich eher dann, wenn es ihnen schlecht geht. Also bei mir ist es zumindest so. Mein Gebetsleben ist immer dann am intensivsten, wenn Probleme da sind, wenn Schwierigkeiten da sind. Man hat ein schwieriges Gespräch. Und dann betet man doch viel intensiver, als wenn man Tage hat, an denen alles wunderbar klappt und man gesund ist und alles rund läuft. Aber Jesus will an den Hochzeiten unseres Lebens seine Herrlichkeit offenbaren und nicht nur dann, wann es uns schlecht geht. Und ich hoffe, dass das Grundgefühl unseres Lebens Dankbarkeit ist. Dankbarkeit, das immer von Tagesstimmungen mal so unterbrochen wird, aber ein Grundgefühl sollte wirklich Dankbarkeit sein. Ich danke dem Herrn, dass er mich in guten und in schlechten Zeiten getragen und geführt hat und dass er nicht nur da war, als Probleme anstanden, sondern dass er auch jetzt da ist, wo mir es gut geht, wo alles gut läuft, wo die Familie gedeiht, wo das beruflich alles läuft, wo man gesund ist. Jesus in den Hochzeiten unseres Lebens, es sagte mal jemand, Jesus zeigt mit seinem ersten Zeichen, dass er gekommen ist, den Menschen Freude zu bringen. Das hat mir gefallen. Jesus ist nicht gekommen, um uns Gesetze aufzuerlegen, die uns niederdrücken und uns zu quälen mit religiösen Forderungen, sondern er ist gekommen, Freude zu bringen. Und das erste Zeichen, das er getan hat, war auf einem Freudenfest. Aber es geht noch etwas weiter hier, denn die Hochzeit ist ja auch ein Bild, das in der Bibel sehr häufig vorkommt. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen beim Lesen des Johannesevangeliums, dass hier nach dem Zeugnis des Täufers es immer wieder heißt, also 1, Vers 29, am anderen Tag, Vers 35, am nächsten Tag, Vers 43, am anderen Tag. Johannes beschreibt am Anfang seines Evangeliums eine Woche. Und diese erste Woche im Leben Jesu korrespondiert mit dem Ende des Johannesevangeliums, wo er in der Passionszeit genau wieder eine Woche beschreibt. Als er hier bei dem Ablauf dieser Woche am Freitag angekommen ist, fällt das Wort von der Himmelsleiter des Jakob in 1,51 direkt vor unserer Geschichte. Da spricht Jesus, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Das war ein Traum, den der Erzvater Jakob hatte, dass zwischen Himmel und Erde eine Leiter ist, auf dem die Engel hin und her gehen. Jesus nimmt dieses Bild auf und deutet es auf sein Kreuz. Im Kreuz werden Himmel und Erde versöhnt. Eine Leiter, eine Verbindung geschaffen. Und jetzt ist es kein Zufall, dass unsere Geschichte direkt nach diesem Wort von der Himmelsleiter beginnt mit den Worten am dritten Tage. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das heißt, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit bei diesem Weinwunder. Wein ist in der Bibel ein Zeichen für Freude. Es ist also seine Auferstehung, seine Osterherrlichkeit, die Jesus hier schon im ersten Zeichen offenbart. Ich bin derjenige, der Herr ist über Leben und Tod. Also das heißt, wenn der Johannesevangelium-Leser die Passionsgeschichte liest und diese furchtbaren Dinge, die da geschrieben sind, weiß er schon, hier ist derjenige, der den Tod, die Sünde und die bösartigen Mächte dieser Welt besiegt hat. Er offenbarte seine Herrlichkeit auf einer Hochzeit. Er offenbart seine Auferstehungskraft. Im Epheserbrief steht, dass die Kraft, mit der Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, heute in der Gemeinde und im Leben der einzelnen Christen wirksam ist. Ich mache mir da oft Gedanken darüber. Die Auferstehungskraft. Dann sagst du, ach naja, mein Leben ist ja so armselig, wo ist da die Auferstehungskraft Jesu? Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus sagt, gerade wenn ich schwach bin, gerade wenn ich merke, ja, da ist eher Probleme, Krankheiten, alles Mögliche da, gerade dann wird die Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben sichtbar und er offenbart seine Herrlichkeit. Das zweite ist, wie offenbart Jesus seine Herrlichkeit? Und zwar hier ganz einfach durch Mitarbeiter. Also ich glaube, Jesus hätte kein Problem gehabt, mit den Fingern zu schnipsen und die Steinkrüge wären sofort voll mit Wein. Aber er nimmt Menschen hier in seinen Dienst. Ich weiß, dass Jesus uns nicht braucht. Er kann seine Wunder auch ganz ohne uns tun. Jesus hätte dieses Weinwunder ohne Probleme tun können, ohne dass irgendein Mensch seinen Finger rührt. Aber er will uns dabei haben. Er möchte dich und mich in seiner Mitarbeit sein. Ich weiß, dass Jesus mich jetzt gar nicht braucht. Martin Luther sagte mal, Gott kann auch durch einen toten Hund predigen. Weil Luther wurde sehr hochgehoben, die lutherischen Christen. Er sagte, ich möchte nicht, dass die Leute sich nach meinem Namen nennen. Wer bin ich, Martin Luther? Er hat dann noch ein paar Sachen gesagt. Und dann sagt er, wenn ich nicht mehr da bin, Gott kann auch durch einen toten Hund zu den Menschen predigen. Aber Gott predigt nicht durch einen toten Hund, sondern er nimmt uns in seine Mitarbeit hinein. Und wenn du sagst, ach, vielleicht bin ich ja gar nicht wert, ein Mitarbeiter zu sein, vielleicht müsste man dann erst so ein Heiliger sein, der schon quasi in den Wolken schwebt, dann sagt Jesus, doch, genau dich will ich haben. Und dann sagst du, ach, aber es ist doch so und dieses und jenes und ich kann gar nicht so gut reden und mir fallen die richtigen Worte gar nicht. Dann sagt Jesus, genau dich will ich haben. Und vielleicht bist du an anderer Stelle, wo du auch manchmal denkst, ach, meine Kräfte sind begrenzt, vielleicht ist das gar nicht so toll. Genau dich will ich in meiner Mitarbeit haben. Hier in der Geschichte ist doch sehr interessant, dass das Brautpaar, vielleicht war das gar nicht so im Sinne von Knicke, das Brautpaar spielt hier in der Geschichte überhaupt keine Rolle. Wir fragen uns, wer heiratet denn hier eigentlich? Jesus war da, seine Mutter war da. War es Verwandtschaft von Jesus? Die Jünger waren auch eingeladen. Wer heiratet denn da eigentlich? Das ist doch die Zentralfrage bei einer Hochzeit, wer da eigentlich heiratet. Das spielt hier in der Geschichte überhaupt keine Rolle. Der Bräutigam erscheint zum Schluss nur noch mal in so einer Nebenrolle. Wer wird denn hier in der Geschichte natürlich außer Jesus in den Blick genommen? Ganz interessant, diejenigen, die bei einer Hochzeit eigentlich normalerweise niemand beachtet. Wenn du eine Hochzeit ausrichtest, dann bestellst du irgendeinen flächen Catering-Service oder ein Hotel. Da ist ein Koch, der macht das Essen. Und dann sind die Bedienungen, die Kellner, die laufen rum und gucken, dass die Gäste genug zu essen und zu trinken haben. Aber man beachtet die normalerweise nicht. Die werden ja bezahlt dafür, dass sie diesen Dienste tun. Und die stehen jetzt auf einmal im Zentrum. Jesus spricht zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Das ist auch typisch Bibel, dass unser Blick von Dingen, wo man normalerweise hinguckt, ja, wo die Show ist, weg und dann auf Menschen und Situationen, wo normalerweise gar keiner hinguckt. Und jetzt werden diese Diener hier in den Blickpunkt gerückt. Speisemeister ist der Küchenchef und das andere ist das Bedienpersonal. Und die werden jetzt aufgefordert, die Wasserkrüge zu füllen. Es hat mal jemand ausgerechnet, dass es ungefähr 600 Liter Wasser waren, die da füllen mussten. Und es gab damals keinen Wasserhahn, den man aufdrehen konnte. Das heißt, die mussten wahrscheinlich vielleicht einen Kilometer, ich weiß es nicht, bei 35 Grad im Schatten zum Brunnen laufen, mussten das Wasser hochziehen, in Eimer umfüllen, nehmen wir an 10 Liter Eimer, und mussten das in der Hitze zurückschleppen, bis die Krüge dann endlich voll waren. Das heißt, die haben nicht nur mitgearbeitet, deren Arbeit war richtig knallharte Arbeit. Und ich denke, das darf man auch mal sagen, dass Mitarbeit bei Jesus nicht immer nur Spaziergänge sind. Mitarbeit bei Jesus kann bedeuten, dass man richtig hart arbeiten muss. Und vielleicht müssen es auch, oder sollen das gerne auch mal die Pastoren und Vollamtlichen hören, was die machen, ist richtig harte Arbeit. Das ist kein, man arbeitet ja den ganzen Tag mit Menschen und man beschäftigt sich den ganzen Tag mit der Bibel. Ich weiß, was da alles noch dahinter steckt, an Konflikten, an Organisationen, an Administrationen, an Seelsorgegesprächen, die man vielleicht sogar mit nach Hause nimmt, weil sie belastend sind. Aber auch ehrenamtliche Mitarbeiter, zum Beispiel die jetzt gerade Kindergottesdienst machen, das geht manchmal bis an die Nerven. Und ich habe kürzlich eine Mitarbeiterin kennengelernt, die hat die Kinderarbeit hingeschmissen, weil sie gesagt hat, ich halte das nicht mehr aus. Die schreien dauernd dazwischen. Ich gebe das jetzt mal an jüngere Hände ab. So manch einer schmeißt die Arbeit auch hin, weil er sich vorher etwas ganz anderes darunter vorgestellt hat. Aber, Punkt könnte man jetzt sagen, aber Doppelpunkt, es ist so, dass Gott uns eine Last auferlegt. Er nimmt uns mit in seine Mitarbeit, aber er hilft uns auch dabei. Und jetzt lese ich einen Vers und spreche das allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier zu, die vielleicht jetzt gerade mal sagen, es ist ein bisschen heftig zurzeit. In 1. Korinther 15, 58, darum seid fest, unbeweglich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Auf Latein heißt es non frustra, nicht frustriert sein. Nicht frustriert sein, sondern auch durchstrecken, durchleben. Und wir werden uns im Himmel mal wundern, welche Frucht unseren Dienst gebracht hat, wo wir gesagt haben, das bringt doch letztlich nichts. Also bleib dabei, Jesus nimmt dich in seine Mitarbeit, er will dich auch dabei haben, er weiß, dass du schwach bist, er weiß, dass du Grenzen hast, aber er sagt, ich will dich dabei haben. Und jetzt noch zum Schluss. Wann hat Jesus seine Herrlichkeit offenbart, als er das Erste war? Wie, wo, wie und wann hat er seine Herrlichkeit offenbart? Und jetzt kommt hier die Maria in den Blick. Maria weist hier auf Jesus hin. Sie sagt, was er euch sagt, das tut. Jesus offenbart seine Herrlichkeit, wenn Menschen auf die Stimme Jesu hören und tun, was er sagt. Ein syrischer Hauptmann war schwer krank. Er hatte Aussatz, eine schlimme Hautkrankheit. Und er ist überall hin zu allen Ärzten. Niemand konnte ihm helfen. Und in seiner Verzweiflung hört er, in Israel, in der Nachbarland, gibt es einen Propheten, der heißt Elisa und der könnte dir helfen. Und dann macht er sich auf mit seinem Gefolge zu diesem Propheten Elisa, hat auch viele Geschenke dabei. Und dann meldet er, ja, der syrische Hauptmann ist da, also kein kleiner Besuch. Und wisst ihr, was der Elisa macht? Der kommt nicht mal raus. Der schickt seinen Diener. Und dann merkt man schon, wie es in diesem Hauptmann kocht. So eine Gemeinheit. Jetzt steht hier die Hochwürden vor der Tür. Und wen schickt er? Seinen Diener. Und dann sagt der Diener Folgendes: Tauch dich 7-mal unter im Jordan und dann wirst du geheilt. Und jetzt platzt der ganze Zorn aus dem Naeman raus. So eine Unverschämtheit. Haben wir in Syrien nicht viel bessere Flüsse als diesen komischen Jordan? Da hätten wir doch 10-mal untertauchen können. Und voller Zorn zieht er wieder ab. Nur hat er einen guten Begleiter, der sagt, auf Deutsch gesagt, komm, probier's doch einfach mal. Mehr als schief gehen kann es doch nicht. Und dann steigt er von seinem hohen Ross herab. Es wird in der Bibel übrigens sehr schön beschrieben, wie der erst von seinem Ross absteigt und dann hinunter an den Jordan geht und untertaucht. Einmal, zweimal, nichts passiert. Und beim 7. Mal taucht er auf und er ist rein. Das heißt dann, seine Haut war wie die Haut eines Kindes. Also die Faltencreme möchte ich gerne mal sehen, wenn du die drauf machst, deine Haut wieder ist, als du noch jung warst. Ja. Das heißt, Gott hat ihn wiederhergestellt. Und wann ist das passiert? Als er den Worten, sind ja die Worte Jesu letztlich, gehört hat und das gemacht hat, was Jesus gesagt hat. Und das ist nicht schwer. Jesus sagt, suche Versöhnung. Du hast dich gestritten, suche, soweit es an dir ist, Frieden. Das wird nachher auch beim Abendmahl gesagt, such die Versöhnung, denn das Abendmahl ist ein Fest der Versöhnung. Streck die Hand aus, tu das. Sei barmherzig, sagt Jesus. Sei mitleidig, richte niemanden. Rede nicht schlecht hinter dem Rücken anderer Leute, sondern rede viel mehr Gutes. Wenn du etwas hast gegen deinen Bruder oder auch einen anderen Menschen, geh zu ihm hin, sprich mit ihm. Das sind die Worte Jesu. Und kann es sein, dass Jesus sich in dem Leben von Gemeinden oder auch einzelnen Christen seine Herrlichkeit nicht mehr offenbart, weil wir die Worte Jesu zwar hören, aber ihnen nicht mehr folgen? Also wann offenbart er seine Herrlichkeit? Was er euch sagt, das tut. Wenn wir auf Jesu Worte hören und wenn wir, ich weiß, in aller Gebrochenheit und Vorläufigkeit den Worten Jesu auch gehorsam sind. Und dann geschieht das, was hier Johannes bezeugt. Das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes von voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Amen.